Liebe Brüder und Schwestern, unser Predigtthema lautet heute: Was ist Weisheit und wo finde ich sie? Im Buch Hiob, wir haben es vorhin gehört, im Lied der Weisheit, bekommen wir einen eindrücklichen Einblick in die Geschichte des Bergbaus. Schon vor rund 4000 Jahren und sogar noch länger haben die Menschen auf der Suche nach Silber, Gold, Edelmetallen jeglicher Art, Eisen, Edelsteinen, tiefe Stollen tief in die Erde hineingegraben. Noch einmal aus diesem Abschnitt. Auch legt man die Hand an die Felsen und gräbt die Berge von Grund aus um. Man bricht Stollen durch die Felsen und alles, was kostbar ist, sieht das Auge. Man wehrt dem Tröpfeln des Wassers und bringt, was verborgen ist, ans Licht. Tief unten in der Erde liegen also gewaltige Schätze, die es zu bergen gilt. Und was macht sich der Mensch für Mühe, um diese Schätze aus dem Dunkel ans Tageslicht und auf die Erde zu bringen, um sie dann dort zur Schau zu stellen oder sie für dieses und jenes zu nutzen? Und hier fährt nun von hier aus fort, um für den Menschen die alles entscheidende Frage zu stellen: Wo will man aber die Weisheit finden? Und wo ist die Stätte der Einsicht? Niemand weiß, was sie wert ist, und sie wird nicht gefunden im Lande der Lebendigen. Die Tiefe spricht: In mir ist sie nicht, und das Meer spricht: Bei mir ist sie auch nicht. Man kann nicht Gold für sie geben, noch Silber darwegen. Woher kommt denn die Weisheit, fragt Hiob. Und wo ist die Stätte der Einsicht? Sie ist verhüllt vor den Augen aller Lebendigen und verborgen den Vögeln unter dem Himmel. Der Abgrund und der Tod sprechen: Wir haben mit unseren Ohren nur ein Gerücht von ihr gehört. Gott weiß den Weg zu ihr. Er allein kennt ihre Stätte. Unser Predigtwort steht heute im Kolosserbrief und es enthält genau die Antwort auf diese Frage aus dem Lied der Weisheit. Woher kommt denn die Weisheit und wo findet man sie? Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar. Amen. Wir wollen uns diesen Abschnitt, diese ersten 7 Verse aus dem 2. Kapitel in 3 Punkten erschließen. Der unermüdliche Kampf um die Weisheit, die unergründliche Schatzkammer der Weisheit und der unermessliche Segen gelebter Weisheit. Das sind die 3 Punkte. Der unermüdliche Kampf um die Weisheit, die unergründliche Schatzkammer der Weisheit und der unermessliche Segen gelebter Weisheit. Zum Ersten, der unermüdliche Kampf um die Weisheit. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich für euch führe und für die in Laodicea und für alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Kolosse und Laodicea lagen nah beieinander und Paulus, der aus der Gefangenschaft schreibt, schreibt an diese Gemeinden und auch an alle anderen, die ihn nicht von Angesicht gesehen haben. Und er sagt ihnen, ich kämpfe für euch. Es ist ein Kampf. Er benutzt hier ein Wort, das auch für den Wettkampf verwendet wird. Er ringt also intensiv, ausdauernd und kämpferisch um den geistlichen Zustand der Gläubigen und der Gemeinden. Von diesem Kampf spricht er bereits in Kapitel 1, Vers 29, wo er sagt, dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Und wofür müht er sich ab? Wofür kämpft er? Damit sich die Gemeinden und die Christen in den Gemeinden ganz und gar, voll und ganz mit ihrem ganzen Leben auf Christus gründen. Wie es in Kolosser 1, 27 heißt, Christus in euch, das ist das Geheimnis Gottes, die Hoffnung der Herrlichkeit. Darauf allein soll die Gemeinde, darauf allein soll unser christlicher Glaube und unser Leben gründen. Und das ist das Ziel seines Ringens. Dafür führt er einen Kampf. Dafür, dass ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Christus ist. Also das ist sein Kampf. Dass ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis zu erkennen, was? Das Geheimnis Gottes, das Christus ist. Und wie kämpft er diesen Kampf? Mit welchen Mitteln kämpft er diesen Kampf? Kolosser 1, 35, dass ich sein Wort reichlich predigen soll. Der Kampf wird mit dem Wort geführt. Durch das Schreiben von Briefen aus der Gefangenschaft an die Gemeinden, Kolosser 4, 16. Und wir haben den Brief und viele andere ja vor uns. Also durch das Wort, das gepredigt ist, durch das Wort, das geschrieben ist. Und Kolosser 1, 3 und Kolosser 4, 12, durch das Ringen im Gebet für die Gemeinden und mit anderen Geschwistern zusammen, Epaphras zum Beispiel, für die Gemeinden. Ein Kampf im Wort und ein Kampf im Gebet, damit die Gemeinden sich gründen auf Christus und auf Christus allein. Das sind die geistlichen Waffen, mit denen gekämpft werden muss. Ja, aber warum muss denn überhaupt gekämpft werden? Weil diese Welt im Streit liegt und der Satan die Gemeinden und einen jeden von uns versucht anzugreifen und auch angreift und zerstören will. Paulus schreibt den Kolossern, ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Lehren. Vers 4, ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Lehren. Und das Wort, das hier steht im Griechischen, kann auch übersetzt werden mit Überredungskünsten, dass euch nicht jemand überredet mit täuschenden, die der Wahrheit ähnlich sind, Lehren, die aber im Grunde Lügen sind. Und unmittelbar an unsere Verse schließt er dann einen Vers an, nämlich in Vers 8, ganz ähnlich wie Vers 4, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Das sind die verführerischen, betrügerischen, lügenhaften Überredungskünste und Lehren. Und dafür kämpft Paulus, dass die Gemeinde nicht weggezogen wird durch diese falschen Lehren. In unserem Abschnitt stehen sich zwei wichtige Begriffe gegenüber. Das eine ist die Weisheit, die Schätze der Weisheit und der Kenntnis in Vers 3. Sophia, die Weisheit. Und dann haben wir in Vers 8 die Philosophia. Also die Lehre Gottes, die Weisheit Gottes auf der einen Seite, die Sophia und die Philosophia, die menschlichen Lehren, die menschlichen Weisheiten, die betrügerischen und verführerischen Lehren auf der anderen Seite. Sophia und Philosophia. Ja, gegen welche falschen Lehren kämpfte denn Paulus ganz konkret an? Dazu muss man sich den ganzen Abschnitt anschauen und wir werden am nächsten Monatsgottesdienst dann in der Predigt von Stefan Felber einiges mehr dazu hören. Deshalb hier nur in aller Kürze. Es waren jüdische Speisevorschriften, es waren das Einhalten bestimmter Feiertage, die gefordert wurden zusätzlich zum Evangeliumsglauben. Das Beachten verschiedenster Gebote, zusätzlicher Gebote. Und es ging auch um vermutlich esoterische Engellehren, Kolosser 2,18. Das alles hat einen Schein von Frömmigkeit. Ja, das sieht fromm aus, das ist auch das Verführerische daran. Aber es trifft den Kern nicht. Ja, es führt am Kern vorbei, nämlich an Christus und macht die Frömmigkeit auf einmal fest an dem Einhalten bestimmter Werke, bestimmter Ordnungen, bestimmter Gesetze. Und das ist die Botschaft des Evangeliums, dass darin das Heil eben nicht liegt, sondern in Christus allein. Und dafür kämpft Paulus. In seinem Buch Die große Anpassung, das er im Jahr 1984 geschrieben hat, schrieb Francis Schaeffer Folgendes: Irren Sie nicht. Wir stehen als bibelgläubige evangelikale Christen in einem Kampf. Dies ist keine freundschaftliche Diskussion eines Mannes von Bildung. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod zwischen den geistlichen Mächten der Bosheit und denen, die den Namen Jesu geltend machen. Dieser Konflikt spielt sich auf der Gedankenebene ab, und zwar zwischen zwei fundamental entgegengesetzten Ansichten über die Wahrheit und die Realität. Es ist aber ebenso ein Konflikt auf der Ebene der Handlungen, der sich zwischen einer vollständigen moralischen Perversion, dem Chaos und Gottes absoluten Maßstäben abspielt. Aber glauben wir wirklich daran, dass wir uns in einem Kampf auf Leben und Tod befinden? Glauben wir wirklich daran, dass unsere Rolle in diesem Kampf einen entscheidenden Einfluss darauf hat, ob Männer und Frauen die Ewigkeit in der Hölle verbringen werden oder nicht? Oder ob die Menschen in ihrem irdischen Leben ein sinnvolles oder ein sinnloses Leben führen? Oder ob die Menschen in einem Klima der moralischen Perversion und Degeneration leben werden? Glauben wir, dass wir in so einem Kampf stehen? Das ist die Frage, die Francis Schaeffer hier stellt und die er uns allen stellt. Glauben wir das? Paulus glaubte das. Es gibt diesen Kampf und es muss dieser Kampf gekämpft werden, um das persönliche Leben von Einzelnen und um die Grundlagen, auf denen unsere Gemeinden sich sammeln und stehen. Unsere Gemeinden werden heute massiv durch eine Bewegung herausgefordert, die sich auch Postevangelikalismus nennt. Diese Bewegung speist sich aus philosophischen Denkrichtungen. Hier kommt jetzt die Philosophia ins Spiel, und zwar eine Denkschule, die sich Dekonstruktivismus nennt. Einer ihrer Vertreter schreibt: Jesus im 21. Jahrhundert zu folgen, bedeutet, ihm außerhalb bestimmter evangelikaler Normen zu folgen. Wir werden uns damit befassen, wie man am besten vorankommt, wenn Teile des Christentums, nämlich der Evangelikalismus, ganz klar dekonstruiert werden müssen. Hier fällt ein Wort, Evangelikalismus. Der soll dekonstruiert werden. Das heißt, der soll abgebrochen werden, um etwas Neues entstehen zu lassen, eine neue Art christlichen Glauben zu leben. Wenn man genau hinschaut, wird hier nicht Evangelikalismus dekonstruiert, sondern biblischer Glaube. Das, was die Bibel über den Glauben sagt und was die Bibel über den Glauben lehrt, das soll dekonstruiert werden. Wenn man genauer hinschaut, was die Vertreter wollen, dann liest man, dass das biblische Eheverständnis, die biblische Sexualethik, die Lehre von der Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift, die Frage nach dem Weltgericht und dem doppelten Ausgang des Gerichtes, die Existenz von Himmel und Hölle, das Sühneverständnis, was hat Jesus eigentlich am Kreuz genau getan? Der Absolutheitsanspruch Jesu, nämlich dass er der einzige Weg zum Vater ist und dass alle anderen Wege nicht zum Vater, sondern in die Hölle führen. Die Frage nach dem Verhältnis von Evolution und Schöpfung, die Frage nach dem Verhältnis von Wissenschaft und Naturwissenschaft und Glaube, all das wird nicht mehr biblisch beantwortet, sondern es wird dekonstruiert. In anderen Worten, der Postevangelikalismus trägt die destruktiven Ergebnisse der historisch-kritischen Theologie, wie wir es schon lange in den Landeskirchen erleben, nun auch in die bisher bibeltreuen evangelischen Gemeinden hinein. Die biblischen Ordnungen werden dekonstruiert und durch eine neue Agenda ersetzt. Die Philosophie und Weisheit dieser Welt wird gegen die Weisheit des Christus und seines Wortes ins Feld geführt. Francis Schaeffer sagt, irren Sie nicht. Wir stehen in einem Kampf. Und deshalb lasst uns mit Paulus diesen Kampf kämpfen. Nicht die Augen verschließen davor. Das ist die Realität seit 2000 Jahren, dass dieser Kampf gekämpft wird. In immer neuen Erscheinungsformen, aber er muss gekämpft werden und immer mit denselben Waffen. Durch die Verkündigung des Wortes, durch das Lesen und Erforschen der Schrift, durch das Gebet. Das ist der unermüdliche Kampf, auf das ihre Herzen gestärkt und verbunden werden in der Liebe und zu allem Reichtum an der Fülle der Einsicht zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Christus ist. Kommen wir zum Zweiten. Die unergründliche Schatzkammer der Weisheit. Und da ist der Fokus natürlich auf Vers 3. Paulus schreibt weiter, in ihm, in diesem Geheimnis Gottes, das Christus ist, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und jetzt müssen wir fragen, ja, was ist denn Weisheit? Was ist denn Erkenntnis? Und man kann die beiden hier ruhig als Synonyme betrachten, das kann man auch an einer anderen Stelle sehen aus Römer 11, wo wir das auch haben, genau dieses Weisheit und Erkenntnis. Und auch bei Hiob kommt das ja so. Wo will man aber die Weisheit finden und wo ist die Stätte der Einsicht? Gott weiß den Weg zu ihr. Er allein kennt ihre Stätte. Ja, was ist denn Weisheit eigentlich? Ein Beispiel. Eine Missionarin der Mission für Südosteuropa schreibt über ihren missionarischen Dienst in Zentralasien, wo besonders Muslime mit dem Evangelium erreicht werden sollen. Sie schreibt, neben diesen Besuchen bei Menschen zu Hause habe ich begonnen, auch in Cafés mit Menschen in Kontakt zu kommen. Mein Ziel ist, dass diese Menschen in Ruhe entspannen und einfach reden können. Für diese Gespräche brauche ich Weisheit, damit Gott mir zeigt, was ich wann sagen soll. Sehr häufig finden solche Treffen mit ungläubigen Menschen statt. Maria braucht also Weisheit von Gott, um in der richtigen Situation das Richtige von Gott her in die Situation dieses Menschen zu sprechen, der nun gerade ihr gegenüber sitzt. Und wir sehen, dass die Weisheit ist etwas ganz Alltägliches, was wir im alltäglichen Leben brauchen. Und das passt auch sehr gut zum Kolosserbrief, denn dort heißt es in Kapitel 4, Vers 5, verhaltet euch weise, hier steht en Sophia, also in der Weisheit, wandelt in der Weisheit, verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten soll. Das ist Wandeln in Weisheit. Ein Glaubensbruder ruft mich an und schildert mir eine ganz konkrete praktische Schwierigkeit in seiner Firma, die ihn und andere belastet. Es ist ein technisches Problem, für das er keine Lösung findet, aber eine Lösung finden muss. Er sagt zu mir, ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Es war da drüben, ich sitze im Büro und ich sage zu ihm, lass uns beten. Es gibt einen, der hat die Weisheit. Und er sah es genauso, Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Und so haben wir gemeinsam am Telefon gebetet, um Weisheit von oben, für diese konkrete Situation. Ich fasse es mal in einem Satz zusammen. Weisheit ist hier die von Gott erbetene und geschenkte Gabe, Einsicht in eine Sache zu bekommen und das Richtige zu entscheiden, zu sagen oder zu tun. Das ist Weisheit. Und woher kommt diese Weisheit? Dazu schauen wir uns jetzt 5 Perlen aus der Schatzkammer der göttlichen Weisheit an. Gott weist uns den Weg zur Weisheit und er weist uns den Weg zu seinem Sohn Jesus Christus. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und nun nehmen wir aus dieser Schatzkammer Jesus 5 Perlen der göttlichen Weisheit. Wir sehen die Weisheit als eine Eigenschaft Gottes. Wir sehen Gottes Weisheit bei der Erschaffung der Erde. Wir sehen die Weisheit bei der Lenkung und Leitung der Geschichte. Wir sehen die Weisheit in der Person Jesus Christus. Und wir sehen die Weisheit am Kreuz. Die Weisheit ist eine Eigenschaft Gottes. Römer 16, 27. Er ist der einzige und weise Gott. Die Weisheit hat eine intellektuelle und eine praktische Komponente. Mein ist beides, Rat und Tat. Ich habe Verstand und Macht. Sprüche 8, Vers 14. Sagt dort die Weisheit. Mein ist beides, Rat und Tat. Ich habe Verstand und Macht. Weisheit ist Gottes Fähigkeit, alle Dinge zu wissen. Rat und Allwissenheit. Nach göttlicher Logik zu planen und auch praktisch umzusetzen. Die Tat, die Allmacht Gottes. Weisheit Gottes bei der Erschaffung der Erde. Sprüche 3,19. Der Herr hat die Erde mit Weisheit gegründet und nach seiner Einsicht die Himmel bereitet. Jeremia 10, Vers 12. Er aber hat die Erde durch seine Kraft gemacht und den Erdkreis bereitet durch seine Weisheit und den Himmel ausgebreitet durch seinen Verstand. Das heißt, die Weisheit und die Einsicht ist Gottes Fähigkeit, die Erde in Klugheit zu planen, intelligent zu durchdenken, wie alles werden soll und es dann auch in der Tat, in der allmächtigen Tat umzusetzen und es alles werden zu lassen, wie er sich's geplant und gedacht hat. Schauen wir nur auf diese wunderschönen Blumen. Es steckt doch voller Weisheit. Hier vorne, die wunderschönen Blumen. Oder dort auf dem Tisch. Wer kann so etwas erdenken und werden lassen? Rat und Tat ist Gottes Sache. Und so haben wir es gestern auch im Vortrag von Stefan Felber beim Mitgliedertreffen gehört. Die gesamte Schöpfung ist von Gott durch das Wort worthaft und durch die Weisheit weisheitlich strukturiert in der Erschaffung durch das Wort, wird auch die gesamte Schöpfung worthaft und weisheitlich strukturiert und von Wort und Weisheit durchzogen, durchwoben. Die gesamte Schöpfung, so haben wir es gestern auch gesehen, ist voller Designelemente, voller ästhetischer Schönheit, noch einmal die Blumen, voll intelligenter Funktionen und Kommunikation, selbst unter den Geschöpfen, die nicht menschlich sind. Ein drittes zu diesen fünf Perlen der Weisheit. Die Weisheit Gottes in der Lenkung und Leitung der Geschichte. Das heißt, Gottes Eigenschaft ist Weisheit. Bei der Erschaffung der Welt schafft er in Weisheit. Bei der Lenkung und Leitung der Geschichte geht er mit Weisheit vor. Und wenn man den Römerbrief liest, dann kann man das sehen, wie diese Menschheit, wie sie durch und durch verdorben ist und unter dem Zorn Gottes ist, jetzt durch das Handeln Gottes in Christus erlöst wird und wie er seinen Heilsplan mit Israel und den Völkern durch Verstockung und Erwählung zum Ziel bringt. Auf so wunderbare Weise entfaltet Paulus das und er kann nur staunen über das, was Gott macht in der Heilsgeschichte. Und er endet dann in diesem schönen Abschnitt in Römer 11, Abvers 33, in einem Lobpreis Gottes über die Weisheit, in einem Lobpreis über die Weisheit Gottes. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums! Beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuvor etwas gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Blicken wir in die Heilsgeschichte und sehen dort, wie weise Gott alles macht und wie er es in Weisheit erfüllt und zum Ziel bringt. Und das ist jetzt das vierte, diese Weisheit wird offenbart in der Person Jesus Christus. Die Schöpferweisheit und die Erlöserweisheit ist Christusweisheit, weil Gott durch Jesus die Welt macht, weil Gott die Welt durch Jesus erlöst, ist Jesus die Schöpferweisheit und die Erlöserweisheit in Person. Und so wird uns die Weisheit Gottes in der Person Jesus Christus, in dem Sohn Gottes selbst, sichtbar und zugänglich gemacht. Sie wird uns offenbart, so dass wir zu dieser Weisheit hinzukommen dürfen. Er ist die Weisheit in Person. 1. Korinther 1, 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Jesus ist die Weisheit in Person. Und die fünfte Perle, diese Weisheit erschließt sich nur durch das Kreuz. Und das ist der berühmte Abschnitt aus 1. Korinther 1 und dort insbesondere die Verse 18 bis 24. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, also die Philosophie, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Die Weisheit Gottes erschließt sich nur durch das Kreuz. Und deshalb, wenn wir diese Weisheit haben wollen, kommen wir mit unseren Sorgen, mit unseren Lasten, mit mit unseren Nöten, mit unserer Schuld und unseren Sünden zu Jesus und bitten ihn ganz einfach im Gebet: Herr Jesus, du siehst, ich kann nicht mehr. Ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Ich weiß nicht mehr weiter. Und ich weiß auch nicht, was kommt. Was kommt denn nach dem Tod? Wer beantwortet mir denn diese ganzen großen Fragen? Ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Wohin mit meiner Schuld? Wohin mit meinen Sorgen und meinen Nöten? Herr Jesus, du hast am Kreuz für mich gelitten und du bist auferstanden von den Toten. Gib mir deine Weisheit. Ohne deine Weisheit kann ich einfach nicht mehr. Bitten wir ihn darum. Und er wird sich uns nicht verschließen, sondern er wird uns diese Weisheit schenken. Nur am Kreuz erschließt sich die Weisheit Gottes. Nur hier bekommen wir die Weisheit Gottes mit all ihren Schätzen, mit all ihren Perlen, mit all ihren Diamanten, mit all ihrem Gold und Silber. Diese Weisheit gibt es nur am Kreuz von Jesus. Wo will man die Weisheit finden und wo ist die Stätte der Einsicht? Gott weiß den Weg zu ihr. Er allein kennt ihre Stätte. Und ein drittes, der unermessliche Segen gelebter Weisheit. Paulus geht jetzt weiter ab Vers 4. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden, denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Also hier ist erst einmal die große Freude des Paulus. Ich freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Er freut sich über die Gemeinde in Kolosse, in Laodicea und alle anderen Gemeinden an allen Orten, wo man sich auf Christus gründet. Wo man sein Leben in Christus hineingewurzelt hat und aus diesem Christus heraus sein Leben führt. Das ist seine Freude. Eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Also nicht auf Philosophie, nicht auf Menschenweisheit, nicht auf postevangelikalen Dekonstruktivismus, sondern allein auf Christus. Die Christusweisheit verändert unser Denken und dann auch unser Tun, weil die Weisheit hat Rat und Tat. Also sie verändert unser Denken und dann verändert sie auch unser Tun. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm. So lebt auch in ihm. Also Christus annehmen, das Denken verändern und jetzt auch tun, was er sagt. Und so kann man dann im hinteren Teil des Kolosserbriefes, also in den folgenden Kapiteln, ganz praktische Dinge lesen über die Dinge, wie das konkret aussieht. Zum Beispiel Kolosser 3, Vers 5. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Jetzt wird es auf einmal ganz praktisch. Jetzt lebe ich auf einmal das, was die Weisheit ist. In dem persönlichen Bekenntnis zur vollen Geltung der biblischen Glaubensaussagen, das Joachim Kochlovius und Uwe Holmer zusammen verfasst haben, heißt es unter Punkt 7, mit seinem Segen für Mann, Frau und Kinder gibt Gott uns Anteil an seinem wunderbaren schöpferischen Handeln, Schöpfung, und begründet Ehe und Familie. Die liebevolle, lebenslange Einheit von Mann und Frau ist ein Abbild der Liebe Christi zu seiner Gemeinde. Deswegen verbieten Jesus und die Apostel den Christen die Ehescheidung, es sei denn, dass Unzucht vorliegt. Bei ehelichen Verfehlungen soll die Gemeinde seelsorgerlich helfen. Der Heilige Geist und das Wort Gottes geben uns kraftvolle Hilfen zu lebenslanger Liebe und Treue. Die Kirche muss die Ehe nach Kräften schützen und fördern. Sie muss jegliche Unterstützung der schöpfungswidrigen Gender-Ideologie beenden. Soweit aus dem Bekenntnis. Wo finden wir Weisheit für das Miteinander der Geschlechter? Wenn wir in Übereinstimmung mit der weisheitlichen und worthaften Grundstruktur, die alles Geschaffene und eben auch alles Geschlechtliche durchwirkt, wenn wir danach leben, in Übereinstimmung damit. Und das gelingt nur, wenn wir die biblischen Weisheitsordnungen für uns erforschen und sie jetzt auch in die Tat umsetzen. Hier konkret eine biblische Sexualethik. Deswegen schreibt Paulus jetzt hier in Vers 16, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Hier sehen wir auch, wie die Christusweisheit im Wort gefunden wird und dann im ausgelebten Wort sozusagen Gestalt annimmt, im persönlichen Leben. Wo wir also die Bibel miteinander erforschen, in der Bibel lesen und das leben und praktisch umsetzen, was in der Bibel steht, wird unser Leben immer mehr in Übereinstimmung gebracht mit den weisheitlichen Grundprinzipien dieser Welt, die Gott in Weisheit erschaffen hat. Das ist das Geheimnis der gelebten Weisheit. Die Bibel bringt die göttliche Weisheit in unser Leben in dieser Welt. Und zum Schluss, das alles, und das macht Paulus uns hier vor, geht nur durch Gebet. Ohne Gebet geht das nicht. Denn aus eigener Kraft können wir das einfach nicht. Wir müssen mit leeren Händen zu Jesus kommen und sagen, Jesus, gib du mir diese Weisheit, damit ich sie leben kann. Ich kann es aus eigener Kraft nicht. Deshalb sagt er hier in 4,2, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Dieses Gebet öffnet uns die Schatzkammern der Weisheit Gottes in Christus. Und wenn wir das tun, beharrlich dranbleiben, dann werden sich uns diese Schatzkammern öffnen. Für uns, unsere Ehen, Familien, Gemeinden, wo immer wir unsere Hände falten und Christus um diese Weisheit bitten. Der unermüdliche Kampf um die Weisheit, die unergründliche Schatzkammer der Weisheit und der unermessliche Segen gelebter Weisheit. Wo will man aber die Weisheit finden und wo ist die Stätte der Einsicht? Bei Christus allein, denn in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Amen.